1, 2, 1, 2. Hallo, Carina hier. Bevor wir gleich starten, habe ich noch kurz Werbung für euch. Aber keine Sorge, es geht um was Schönes, nämlich Pflanzen. Von mir und meinen Kolleginnen und Kollegen von Mein Schöner Garten gibt es nämlich nicht nur hier bei Grünstadt Menschen Gartenwissen auf die Ohren. Auch auf der Webseite und im Magazin bekommt ihr viele Pflanz- und Pflegetipps und Gestaltungsideen zum Nachmachen. Wem dann noch die passenden Pflanzen fehlen, der wird im Mein Schöner Garten Online-Shop fündig. Dort gibt es nämlich eine große Auswahl an frischen Pflanzen, die direkt von ausgewählten Gärtnereien kommen. Ja, sogar von Experten zusammengestellte Pflanzlösungen für Beet und Balkon. Und das Tolle ist, mit dem Code GRÜNSTADTMENSCHEN, mit UE geschrieben, bekommt ihr ab einem Bestellwert von 50 Euro aktuell sogar die Versandkosten geschenkt. Also schaut doch einfach mal vorbei unter mein-schöner mit UE-garten.de/shop und lasst euch mit dem Code GRÜNSTADTMENSCHEN eure neuen grünen Lieblinge direkt und versandkostenfrei zu euch nach Hause liefern. Alle Bedingungen zur Aktion findet ihr in den Shownotes.
Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Sie ist mit ihrem wundervollen Flor ja der Inbegriff von Opulenz und Romantik und wird passenderweise auch Königin des Spätsommers genannt, die Dahlia. Sie begeistert mit immenser Blütenvielfalt, mit ihren teils handtellergroßen Blüten, wie sie beispielsweise die Sorte Café au lait hervorbringt, oder den perfekt geformten Pompon-Dahlien der Sorte Ping-Pong, zieht sie uns in ihren Bann. Weil sie einfach schön aussieht. Wie man es schafft, dass sie jedes Jahr aufs Neue blüht und warum es keine blauen Dahlien gibt, erfahrt ihr in dieser Folge von Grünstadtmenschen. Mein Name ist Carina und ich bin selbst ein riesiger Dahlien-Fan. Dahlien sind eine Liga für sich. Ich sag nur 30.000 Dahlien-Sorten. Daran merkt man auch schon die Begeisterung in der Gärtnerwelt für diese Gattung. In Bad Köstritz kürt man traditionell die Dahlienkönigin und auf der Insel Mainau oder im Dahliengarten Baden-Baden wird jährlich die schönste Dahlie gekürt. Alles Indizien dafür, dass uns Dahlien faszinieren. Doch bevor ich jetzt zu sehr ins Schwärmen gerate, möchte ich euch meinen Gast vorstellen. Glücklicherweise liebt meine Kollegin Sabrina Halbritter Dahlien genauso sehr wie ich. Deswegen tauschen wir uns heute aus und möchten euch, liebe Hörer, davon überzeugen, falls ihr es noch nicht seid, dass Dahlien nämlich eine echte Bereicherung im Herbstgarten sind und man mindestens eine besitzen sollte, wenn nicht sogar fünf. Hallo und willkommen, Sabrina. Schön, dich mal wieder dabei zu haben.
Ja, hallo Carina. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein für dieses super spannende Thema.
Dahlien, ich sag's jetzt nochmal, sind ja wunderschöne Blumen. Da sind wir uns beide schon mal einig.
Absolut.
Und wer schon mal im Spätsommer in einem Dahliengarten war, der kommt ja aus dem Staunen nicht mehr heraus. Mit ihrer enormen Blütenvarianz passen Dahlien irgendwie zu ganz unterschiedlichen Gartenstilen. Zum Bauerngarten, aber auch so in moderne Mischpflanzung. Da sehen sie echt spektakulär aus. Und man bekommt schon irgendwie den Eindruck, dass Dahlien in Europa heimisch sind, aber dem ist gar nicht so.
Genau, also ursprünglich stammen Dahlien aus Mexiko, genauer gesagt aus den Hochebenen Mexikos und Guatemalas bis nach Kolumbien.
Und wie kam dann die Dahlie von Mexiko nach Europa?
Also wir kennen das ja schon von vielen bekannten Arten, zum Beispiel von der Kartoffel und Tomate, dass Auslöser die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus war im Jahr 1492. Und dadurch wurden natürlich auch Forscher und Pflanzenjäger aufmerksam und machten sich auf den Weg, diese sogenannte neue Welt zu entdecken. Erste Abbildungen von Dahlien finden wir schon 1552 im sogenannten Badianus-Manuskript. Das beschreibt verschiedene Pflanzen, die von den Azteken verwendet wurden. Und da möchte ich unsere Zuhörer animieren, auch mal online nachzuschauen und nach diesem Badianus-Manuskript zu suchen. Es ist zwar nicht vollständig online, aber es gibt ein paar sehr, sehr schöne Abbildungen von historischen Pflanzenporträts.
Cool. Genau. Cool.
Genauere Abbildungen haben wir dann später dem spanischen Arzt Francisco Hernández zu verdanken, der von 1570 bis 77 durch Mexiko reiste und da die Pflanzenwelt erforschte, vor allem im Hinblick auf Heilpflanzen. Und die Dahlie kam ihm dabei als Wasserknollenblüte unter. Seine Aufzeichnungen wurden allerdings erst nach seinem Tod 1651 veröffentlicht.
Mhm. Naja, aber dann sind ja auch schon wieder gut 80 Jahre vergangen. Und was ist dann passiert?
Ja, dann hat es tatsächlich nochmal 140 Jahre gedauert, bis wieder über die Dahlie berichtet wurde. 1789 nämlich sandte der Direktor des Botanischen Gartens von Mexiko, Vicente Cervantes, Dahliensamen oder Knollen, das wissen wir nicht ganz genau, da sind sich die Quellen uneinig, an den Botanischen Garten von Madrid in Spanien. Hier kümmerte sich ein Mitarbeiter, Antonio José Cavanilles, um die Kultur der Pflanzen und fertigte auch erste Abbildungen an. Und spannenderweise haben wir ihm den Namen Dahlia zu verdanken, den botanischen Namen, denn er benannte sie zu Ehren von Dr. Andreas Dahl, das war ein schwedischer Botaniker.
Ah, so ist sie also zu ihrem Namen gekommen. Gut, gut. Also bis Spanien hatte es die Dahlie jetzt ja immerhin schon mal geschafft. Aber wie nahm dann die Geschichte ihren Lauf?
Ja, also richtig spannend wurde es dann, als Alexander von Humboldt, der ist wahrscheinlich den meisten Zuhörern als Naturforscher und Entdecker ein Begriff, 1803 und 1804 von seiner Südamerika-Reise Samen schickte, und zwar an den Botanischen Garten in Berlin. Mhm. So. Geschichtlich betrachtet war das generell eine spannende Zeit für die Gartenkultur, weil viele Pflanzenfunde aus der neuen Welt nach Europa kamen. Und an diesem Punkt nimmt die Erfolgsgeschichte der Dahlie jetzt auch richtig Fahrt auf. Denn die botanischen Gärten tauschen sich untereinander natürlich aus. Und bald blühten jetzt Dahlien in England, Frankreich und auch den Niederlanden.
Also rückblickend kann man ja schon sagen, ne, dass die Dahlie erst so vor 220 Jahren bei uns in Europa auch so richtig verbreitet wurde. Mhm, genau. Das ist eigentlich noch gar nicht so lange her.
Das stimmt.
Worüber ich ab und an auch stolper, ist die Bezeichnung der Dahlie als Georgine. Mhm. Ich muss da irgendwie unweigerlich immer an das Land Georgien denken. Aber ich habe bis heute nicht verstanden, wo der Name eigentlich herkommt, und finde das immer sehr irreführend.
Ja, dazu gibt's eine kleine Geschichte, die vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringt bei dieser Namensgebung. Und zwar stiftete zunächst der ab 1812 als Direktor des Botanischen Gartens von Berlin fungierende Professor namens Karl Ludwig Wildenow ein bisschen Verwirrung, nämlich als er 1803 die Dahlie neu benannte. Also sie hieß dann Georgina variabilis nach dem deutschen Botaniker und Reisenden Johann Gottlieb Georgi. Und Wildenow war irrtümlich in dem Glauben, der Name Dahlia sei 1791 schon an eine andere Pflanzengattung vergeben worden. Das war aber tatsächlich erst ein Jahr später, nämlich 1792 geschehen, sodass dieses Erstbenennungsrecht bei Cavaniers blieb, also diesem Mitarbeiter aus dem Botanischen Garten in Madrid, du erinnerst dich, ne? Mhm. Und die Dahlie durfte somit weiterhin Dahlia heißen. Allerdings, man kennt das ja, es dauert ein bisschen, bis solche Irrtümer überall wieder korrigiert und neu publiziert wurden. Und da hatte sich dieser Name Georgine eben schon in weiten Teilen, vor allem Norddeutschlands, Skandinaviens und in den östlichen Ländern durchgesetzt. Deswegen taucht er bis heute auch noch hin und wieder auf. Und da bist du wahrscheinlich drüber gestolpert.
Ja, genau. Ich bin wieder drauf eingefallen.
Ist ja aber auch verwirrend.
Absolut. Aber gut, dass wir das jetzt mal geklärt haben. Eingangs habe ich ja schon erwähnt, dass es mehr als 30.000 registrierte Dahliensorten gibt. Ja, unfassbar viel. Mhm. Bei den Dahlienzüchtungen sieht ja auch irgendwie keine aus wie die andere. Und wenn man dann noch hört, dass es irgendwie Sektionen, Arten und Klassen gibt, dann steigt man irgendwie ganz schnell aus.
Ja.
Und ich finde, wir sollten heute mal versuchen, dass wir das so ein bisschen verständlicher machen. Ich fange mal an. Also ganz allgemein betrachtet zählen ja Dahlien zur Familie der Korbblütler, botanisch Asteraceae oder Compositae. Und ihr Gattungsname ist Dahlia, das haben wir jetzt auch schon geklärt. Mhm. Und dazu zählen 35 Arten. So weit, so gut.
Genau. Also innerhalb der Gattung Dahlie werden diese 35 Arten eben nach Sektionen unterteilt, die auf unterschiedliche Wuchsformen verweisen.
Mhm. Jetzt bin ich ja auch mal gespannt, was denn das so für Sektionen sind.
Genau, das sind vier Stück. Also die erste Sektion Baumdahlien, Pseudodendron. Aha. Die zweite Sektion, interessanterweise Aufsitzerpflanzen, also sogenannte Epiphyten. In der dritten Sektion haben wir Entymophyllon, das sind krautige, teils verholzende Pflanzen. Und für uns Gärtner die wichtigste Sektion ist die vierte, das sind eben die Gartendahlien, die krautigen Pflanzen, wie wir sie kennen und lieben.
Ach, spannend. Ich habe auch noch nie von der Baumdahlie gehört. Mhm. Und auch, dass es Dahlien gibt, die ein ähnliches Verhalten, ne, wie Orchideen, diese Aufsitzerpflanzen, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal.
Ja, ja, fand ich auch super spannend. Ja.
Definitiv, ne, wie wundersam.
Genau. Wie ich schon sagte, also für uns Gärtner sind eben eigentlich nur die Gartendahlien relevant. Die anderen lassen wir jetzt auch für heute mal außen vor. In die Sektion fallen von den anfangs erwähnten 35 Arten immerhin 24. Und spannend finde ich jetzt, dass nur zwei Arten, nämlich die Dahlia coccinea und Dahlia sorensenii, für die immense Sortenvielfalt verantwortlich sind, die wir kennen und die wir heute haben. Und aus der Kreuzung dieser beiden Arten ist die hybride Dahlia pinnata, die, naja, wir sagen jetzt mal Urmutter der Gartendahlien, hervorgegangen, aus der mitunter die heutigen Hybriden der Dahlien gezüchtet wurden.
Auch ein schöner Begriff, ne? Urmutter.
Urmutter.
Ja. Aber warum ist das so? Weil es gibt ja noch 22 andere Arten in der Sektion der Gartendahlien. Und die anderen, die sind für die Züchtung nicht so relevant?
Also das hat tatsächlich genetische Ursachen und liegt in der Chromosomenzahl begründet. Ich denke, das würde hier jetzt zu weit gehen.
Wahrscheinlich, ich meine, dann steigen wir irgendwann auch wahrscheinlich
genau
aus. Ne? Okay, dann bleiben wir doch einfach mal bei unserer Gartendahlie. Also aus deren Kreuzungen untereinander und mit Hybriden sind diese vielen tausend Schönheiten entstanden. Und um hier den Überblick zu behalten, da haben sich doch die Gärtner bestimmt auch wieder was einfallen lassen.
Genau, wir sind ja generell Fans von Einteilungen und haben hier auch die Gartendahlien in unterschiedliche Klassen unterteilt. Das sind 15 verschiedene, um genau zu sein. Und das ist auch nur eine gärtnerische Einteilung, also keine botanische. Das macht uns den Überblick natürlich ein bisschen leichter. Ich möchte da jetzt nicht alle 15 Klassen aufzählen, aber erwähnen möchte ich auf jeden Fall die Pompon-Dahlie, die man ja kennt und liebt, die Kaktus-Dahlie, die, wie ich finde, ganz zauberhafte Blüten hervorbringt, und zum Beispiel auch die anemonenblütige Dahlie. Von denen haben unsere Zuhörer sicher auch schon mal gehört.
Ganz sicher. Und wenn ihr euch nochmal alle Klassen anschauen wollt, die findet ihr ganz wunderbar zusammengefasst auf unserer Online-Seite von Mein Schöner Garten. Und den Link dazu, den packen wir euch nochmal unten in die Shownotes rein. Sabrina, jetzt lass uns nochmal drüber sprechen, wie man Dahlien erfolgreich im Beet kultiviert. Was sollte man denn da beachten?
Also der Boden sollte auf jeden Fall gut durchlässig und nährstoffreich sein. Als Standort bietet sich ein sonniges Plätzchen an, denn Schatten oder zum Beispiel unter Bäumen, das mögen Dahlien nicht so gerne, und Staunässe sollte auf jeden Fall auch vermieden werden. Ich würde empfehlen, vor der Pflanzung den Boden tief zu lockern, denn Dahlien besitzen ja Knollen als Speicherorgane. Und diese werden Ende April oder Anfang Mai so tief in die vorbereitete Erde gesetzt, dass nur noch die alten Stängel vom Vorjahr gerade noch ein bisschen herausschauen. Dahlien sind grundsätzlich sehr hungrige Pflanzen. Das heißt, idealerweise sollte man organischen Volldünger, also zum Beispiel Hornspäne, im Wurzelbereich einarbeiten. Zwei Handvoll Kompost pro Knolle kann sicher auch nicht schaden. Mhm. Und zu schwere Böden sollte man mit feinem Sand mischen, damit sie einfach durchlässiger werden. Zum Schluss dann noch ein bisschen angießen. Und noch ein Tipp: bei hohen Sorten sollte man direkt bei der Pflanzung einen Stab mit anbringen, damit man die Dahlien später anbinden kann. Denn manche Sorten, man kennt es ja, bilden so große, zwar wunderschöne, aber eben auch schwere Blüten, dass sie leicht abknicken können. Und da hilft es natürlich, wenn man sie ein bisschen fixiert und abstützt.
Apropos Blüten, was kann ich denn zusätzlich tun, damit die Dahlie so richtig prächtig blüht?
Nach der ersten Düngung, die ich ja zum Saisonstart verabreiche, sollte man nach etwa 4 Wochen einen Blütendünger verwenden. Der ist phosphorhaltig und fördert so auch die Blütenbildung. Was auch noch wichtig ist, dass wir regelmäßig Verblühtes abschneiden. Das fördert ebenfalls die Blütenbildung. Und seitlich kann man Blüten ausbrechen, dann wird die Hauptblüte in der Mitte gefördert.
Hm. Genau. Im Topfgarten, da sehen Dahlien übrigens auch echt prächtig aus. Ich kann hier aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe mir nämlich vergangenes Jahr einige Dahliensorten geholt und bin echt total begeistert, wie gut das auch im Topf funktioniert hat. Mhm. Und ich dünge da übrigens auch mit Hornspänen. Das habe ich auch so befolgt und es hat sich bewährt. Und das Gute in der Topfkultur ist, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, dass nämlich Dahlien dort auch von Schnecken verschont bleiben.
Ja, ne? Das
also,
ist wahr.
Gut, ich meine, ich wohne jetzt auch in der vierten Etage, da ja. kommen jetzt nicht so viele Schnecken hoch, aber so tendenziell ist das, glaube ich, immer schon irgendwie auch ganz gut. Und ich habe hier noch einen guten Tipp. Für den Topfgarten sollte man auch nicht zu hohe Sorten wählen. Ne? Ich weiß, es ist immer so verlockend am Anfang, erstmal so die ganz prächtigen irgendwie sich auszusuchen. Aber ich habe beispielsweise die rosafarbene Balldahlie Wizard of Oz gepflanzt. Die hat so ganz dunkle Stiele und die ist halt so richtig schön hellrosa, die Blüten. Und boah, die fand ich richtig toll.
Ja, super schöne Sorte, ja.
Absolut. Und es gibt ja auch, je nach Sorte, gibt es ja eine gefüllte und einfach blühende Dahlien. Und die einfach blühenden, genau, die bringen Staubgefäße hervor, die natürlich gerne von den Bienen angeflogen werden. Und bei den gefüllten, ne, dazu zählen ja meistens so die Ball- und Pompon-Dahlien, die halt so total perfekt ausschauen. Und die zählen ja leider nicht dazu, ne, dass die diese Staubfäden hervorbringen. Aber, und jetzt komme ich nochmal auf diese Wizard of Oz zurück, bei der ist es nämlich tatsächlich so, also das ist ja eigentlich eine gefüllte Balldahlie, aber die entwickelt im Laufe, also wenn die aufgeblüht ist, dann erscheinen auf einmal wirklich dann diese Staubfäden, die werden dann freigegeben. Und dann konnte ich tatsächlich auch beobachten, wie dann da fleißig dann die Bienen und Hummeln dort drangegangen sind und sich da gelabt haben an diesem Pollenangebot.
Sehr schön, dann hattest du viel, viel Besucher auf deinem Balkon.
Ja, das war richtig schön anzuschauen.
Ja, zur Schneckenproblematik muss ich leider tatsächlich noch was sagen. Und zwar Schnecken lieben ja Dahlienblätter. Man kennt dieses leidige Thema ja, besonders den frischen Austrieb im Frühling. Wichtig ist es da dann vor allem die Jungpflanzen im Beet gerade in der Anfangszeit zu schützen, bis sie groß und kräftig genug sind. Man kann zum Beispiel in den ersten Wochen abends immer einmal über die Pflanzen stülpen. So fallen sie dann nachts den Schnecken nicht zum Opfer. Ja, die Wirkung von Schneckenkorn ist so lala. Bei einer Pflanze klappt's, bei der anderen nicht. Da muss man sich einfach ein bisschen durchprobieren.
Ja, das ist wirklich so, ne?
Ja.
Ja, du hast es ja, wir haben es ja am Anfang auch schon mal besprochen, ne? Dahlien, die kommen ja, ne, aus Mexiko und sind ja nicht winterhart.
Genau.
Wann endet denn jetzt so diese Dahlien-Saison und wie bringt man sie sicher durch den Winter?
Also, ja, ein Richtwert ist zum Beispiel der erste Frost. Also wenn der ja meistens so im Oktober kommt, dann ist die Dahlienblüte auch vorüber und man schneidet die Dahlien dann ab, holt sie vorsichtig mit einer Grabegabel aus der Erde, also dass man Knollen nicht verletzt, schüttelt etwas Erde ab und überwintert sie dann in einer Stiege oder in einem Eimer mit trockenem Humus oder Sand. Im frostfreien, dunklen Keller ideal sind dabei so circa 5 bis 10 Grad.
Und bei den Dahlien im Topf ist das übrigens ähnlich. Also die nehme ich im Oktober auch aus der Erde, lege sie dann in Sand und überwintere sie auch im Keller. Mhm. Und mit etwas Glück, dann hat man so ganz viele Jahre Freude an den Dahlien und kann sich jeden Spätsommer immer wieder auf diesen prächtigen Flor freuen. Bei dieser immensen Sortenvielfalt, die es ja bei den Dahlien gibt, ich traue mich jetzt eigentlich gar nicht zu fragen, Sabrina, aber das ist natürlich immer so eine klassische Frage. Welche oder gibt es so ein paar Sorten, die du total toll findest und die du gerne irgendwie nennen magst oder empfehlen möchtest?
Also ich persönlich finde die Halskrausendahlie Teesbrook Audrey ganz toll, weil die so schön nostalgisch anmutet und ich auch ein großer Bauerngartenpflanzen-Fan bin. Die finde ich persönlich ganz toll, aber oft genannt, weil sie wohl die größten und opulentesten Blüten hervorbringt, wird zum Beispiel die dekorative Dahlie Café au Lait, die hattest du ja eingangs auch schon erwähnt. Stimmt. Die ist eben, also geht von der Farbe her so ein bisschen in einen leichten Kaffeeton. Und ein Blütendurchmesser von 20 Zentimeter ist dabei nicht selten. Also die sind wirklich, wirklich groß. Riesig sind auch Ben Houston oder Spartacus. Aber du hast es ja schon gesagt, bei dieser immensen Vielfalt an Farben und Formen jetzt speziell einige Sorten herauszustellen, das finde ich ziemlich schwer. Und eigentlich könnte man ja da tatsächlich jede einzelne Sorte nennen. Online gibt es einige Anbieter, wo man wunderbar auch ein bisschen stöbern kann, sich die Sorten aus den 15 Klassen in Ruhe anschauen und sich da schöne und geeignete Exemplare für den eigenen Garten suchen kann. Ich persönlich würde dazu raten, eher mit kleineren Blüten zu beginnen, weil man die einfach nicht so abstützen muss, wie die Sorten mit diesen riesigen Blüten.
Sabrina, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, ne, bei dieser immensen Vielfalt, wir haben uns natürlich schon mal alle 30.000 Sorten angeschaut, ne? Dass es aber darunter eigentlich gar keine blauen Dahlienblüten gibt. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie blau dabei vermissen würde, aber irgendwie, vielleicht beschäftigt man sich ja mal oder man stellt sich mal die Frage, was ist eigentlich mit blauen Dahlien?
Ja, das ist eine interessante Frage. Und zwar ist es so, dass Dahlienblüten genetisch keine Veranlagung dazu haben, diesen blauen Farbstoff Delphinidin zu bilden. Der ist eben für das Blau in den Blüten verantwortlich. Also wir kennen das zum Beispiel vom Rittersporn oder auch vom Storchschnabel.
Spannend, genau. Stimmt. Ja. Rittersporn ist einfach so ein Klassiker, ne?
Genau.
Delphinidin. Ja, ist ja auch schon im Namen drin, im Botanischen.
Genau, und im Gegensatz zu Rosen, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, da steckt man ja gerne die Nase rein und schaut zuallererst, ach, duftet die Rose denn gut? Dahlien duften nicht.
Das stimmt. Jetzt, wo du sagst, irgendwie, das habe ich aber irgendwie gar nicht so richtig vermisst bei ihr, ne? Da vielleicht, weil sie schon mit ihrem prächtigen Flor schon so beeindruckt, ne?
Das stimmt, ja.
Ja. Lass uns doch mal so ein bisschen über die Gestaltung von Dahlien oder mit Dahlien im Beet irgendwie sprechen. Wie kombiniert man die denn am besten?
Also du hattest ja schon angesprochen, dass sich Dahlien für ganz verschiedene Stile eignen, eben klassisch im Bauerngarten oder auch in modernen oder naturhaften Staudenpflanzungen. Das geht alles, also da sind der Fantasie glücklicherweise keine Grenzen gesetzt. Konkret sind Kombinationen mit Ziergräsern, also zum Beispiel Federgras oder auch höhere Arten wie Reitgras, Kombination mit einjährigen Sommerblumen, also zum Beispiel Zinnien oder Kosmeen, aber auch mit so ganz filigranen Blühen wie Prachtkerze oder patagonischem Eisenkraut sehr schön. Und da würde ich einfach unsere Zuhörer auch animieren, viel zu experimentieren, natürlich auch mit den Blütenfarben zu spielen. Das ist ja bei Dahlien wunderbar gegeben. Mhm. Und einfach mal ausprobieren, was euch denn so gefällt.
Ich finde, das ist jetzt ein guter Aufruf dazu, unsere Hörer jetzt zu motivieren, ne, dass sie einfach jetzt selber mal auf die Suche gehen nach ihrer Traumdahlie für den Garten.
Genau, da ist sicher eine für jeden dabei.
Garantiert. Sabrina, ich danke dir vielmals für diesen spannenden Austausch. Wieder viel dazu gelernt über Dahlien.
Ja, danke dir, Carina.
Dass wir über den Tellerrand hinausgeschaut haben, genau. Wo sie denn eigentlich herkommen. Genau, und jetzt heißt es ja eigentlich für uns nochmal so diese Dahlien-Saison auszukosten, ne, und sich an dem Flor zu erfreuen und einfach auch schon mal in dem Katalog zu blättern für nächstes Jahr.
Genau, die nächste Saison kommt bestimmt.
Absolut.
Ganz viel Spaß mit eurer neuen Lieblingsdahlie.
Genau, macht's gut.
Tschüss.
Also nach so viel Dahlien hoffe ich, dass wir euch die Spätsommerblüher richtig schmackhaft gemacht haben und ihr gleich mal in den Sortenkatalogen verschiedener Dahlienanbieter im Internet abtaucht. Vergesst vorher aber nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Fragen. Zögert also nicht, uns zu schreiben. Bis zum nächsten Mal, eure Carina.